Ich liebe dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, weil es mich an meine Zukunft erinnert. Im Himmel werden wir eben nicht mehr predigen, aber ich werde immer von der Liebe Gottes singen. Das macht mir einfach eine Riesenfreude. Euch auch? Ja. Dann dürft ihr einmal lachen, wenn ich mein erstes Bild haben darf. Hallo da hinten, erstes Bild bitte. Nein, nicht die Lieder. Timing ist alles. Genau, da dürft ihr einmal lachen. Und du darfst auch einmal lächeln, weil Gott auch schon heute etwas Gutes mit dir vorhat. Okay, einverstanden? Gut. Stell dir vor, Gott erscheint dir einfach mal im Traum und macht dir ein Angebot. Er will dir Folgendes schenken. Erstmal göttliche Erkenntnis. Du würdest die Geheimnisse Gottes verstehen. Göttliche Weisheit. Du wirst immer wissen, was in jeder Situation zu tun ist. Er will dir ein langes Leben auf der Erde schenken und danach noch das ewige Leben mit ihm. Er will dir sogar einen guten und ruhigen Schlaf schenken, frei von jeder Angst. Und obendrauf noch Reichtum und Anerkennung. Hört sich gut an? Ja. Also bis auf die Strandfigur ist so ziemlich alles dabei, was man sich wünschen könnte. Und die Tatsache, du fragst dich natürlich, okay, ja, wo liegt der Haken? Ja, was muss ich tun? Aber die Tatsache ist, Gott hat dir dieses Angebot gemacht. Es steht in der Bibel und es gibt einen einfachen Schlüssel, um das alles zu erlangen. Und das zeige ich euch jetzt. Wir lesen aus den Sprüchen. Zunächst Sprüche 1, Vers 7. Wenn das denn funktioniert hier. Funktioniert. Da jedenfalls. Gut. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Sprüche 9, Vers 10. Na, mein Ding hier funktioniert nicht, dann müsst ihr mir helfen, da Jürgen. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den Heiligen Geist, den Heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Sprüche 10, 27. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, wird lange leben. Wer sich von ihm lossagt, verkürzt seine Zeit. Sprüche 19, 23. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Sprüche 22, 4. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, Anerkennung und Leben. Also Gott macht dir tatsächlich so ein Angebot. Du lebst in Ehrfurcht vor ihm und er schenkt dir das alles und noch viel mehr. Habe ich vielleicht jetzt deine Aufmerksamkeit? Wenigstens die Neugier geweckt. Okay, gut, dann schließen wir das langsam ein bisschen auf. Nun, Lars und Nico haben beide schon einiges zum Thema Ehrfurcht gesagt in den letzten paar Wochen. Und deshalb will ich hier nicht viel Zeit damit verbringen. Bei Lars und Nico ging es eher um unsere innere Haltung in der Ehrfurcht vor Gott, wie wir Gott begegnen. Ich werde heute ein bisschen mehr über die Praxis reden. Aber ich möchte ein bisschen zusammenfassen, was wir schon über das Thema Ehrfurcht gehört haben. Vor allem, was ist denn eigentlich die Ehrfurcht vor Gott? Also wie wir schon mehrmals gehört haben, Ehrfurcht vor Gott hat nichts mit Angst zu tun. Wenn du schon in Jesus Christus bist, dann will Gott nicht, dass du Angst vor ihm hast. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 18 lesen wir, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und wenn du es also verinnerlicht hast, dass Jesus schon längst deine Strafe am Kreuz getragen hat, dann musst du keine Angst mehr vor der Strafe Gottes zu haben. Du bist in Jesus Christus angenommen, als sein Kind bist du sicher, auch wenn du Fehler machst. Also keine Angst, Gott liebt dich. Und dennoch bleibt Gott Gott. Er ist immer noch der Schöpfer des unfassbar großen und gewaltigen Universums, wie Nico uns auch schon mal gut gezeigt hat. Er ist zwar dein ewiger Vater geworden, aber nicht dein Kumpel. Und eine ganz große Portion Respekt vor ihm gehört auch zum Leben eines geliebten Gotteskindes dazu. Als Johannes die Offenbarung bekam, lesen wir, er hat den verherrlichten Jesus gesehen, aber er wollte nicht eben zu ihm mal auf den Schoß springen, sondern es heißt, er fiel zu seinen Füßen wie tot. Jesus hat ihn natürlich wieder aufgerichtet. Aber das war alles im Neuen Testament, nach der Gründung der Gemeinde, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er fiel zu seinen Füßen wie tot. Also Gott bleibt Gott, der Allmächtige, der Ewige, der Heilige. Und das ist gut so. Eigentlich, je mehr wir beides begreifen können, einerseits diese unfassbare, unheimliche Größe und Heiligkeit Gottes und andererseits seine unermessliche Liebe zu uns, dann haut dich das einfach um, dass so ein gewaltiger Gott gerade dich lieben würde. Ich habe vor kurzem die 5 Mose-Bücher wieder durchgelesen. Und da geht es sehr viel um die verschiedenen Opfer, die zahlreichen Vorschriften. Viele Leute denken auch, das ist nicht gerade erbaulicher Lesestoff. Aber ich habe jeden Tag in meinem Tagebuch geschrieben, immer wieder war ich einfach überwältigt von der Liebe Gottes, als ich die 5 Mose-Bücher las. Du denkst, wie? Weil ich da einfach gesehen habe, boah, was die alles durchmachen müssten, um Gott zufriedenzustellen. Und am Ende wussten sie immer noch nicht, ob Gott wirklich zufrieden war oder nicht. Aber ich, durch Jesus, bin von alledem frei. Ich muss das alles gar nicht. Ich muss mich nur an Jesus festklammern und Gott lieben, meine Nächsten lieben, wie mich selbst, so gut ich es nur kann. Und ich darf auch wissen, dass ich von Jesus angenommen bin. Wie habe ich es gut? Und immer wieder kam es in mir einfach hoch. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Gerade wenn ich sehe, was die alles durchmachen mussten. Danke für das Kreuz, Herr. Ohne das Kreuz hätte ich keine Chance. Aber durch das Kreuz habe ich Ruhe, Gewissheit, Geborgenheit, das ewige Leben. Und ich darf wissen, dass ich von Gott angenommen bin. Da konnte ich nur sagen, danke für das Kreuz, Herr. Kannst du es auch sagen? Danke für das Kreuz, Herr. Jo, okay, das wird fast pfingstlich hier. Okay. Also eine gehörige Portion Ehrfurcht, nicht Angst, aber Respekt vor dem heiligen Gott, das gehört zu unserem Leben als Christen. Und ich habe am Anfang jetzt mehrere Bibelstellen gezeigt, die uns auch zeigen können, dass diese Ehrfurcht vor Gott nicht irgendeine überholte Haltung der alten Frommen ist, nichts ist, was unsere Freiheit beraubt. Die richtige Ehrfurcht vor Gott wird für dich zum großen Gewinn. Du beginnst, Gott zu erkennen. Du beginnst, seine Weisheit zu begreifen. Sein Segen wird in deinem Leben freigesetzt. Die Angst wird dich nicht mehr plagen. Du wirst sogar besser schlafen und länger leben. Und obendrauf, tatsächlich unter dem Strich, geht es dir sogar wirtschaftlich besser, als wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hättest. Aber ich bin, wie gesagt, ein Praktiker und möchte deshalb in die Praxis. Die Ehrfurcht vor Gott ist ja nicht nur eine Herzenshaltung, da fängt es an, natürlich. Aber eine wahre Ehrfurcht vor Gott wird sich in der Praxis, in deinem Verhalten, in deinem Alltag zeigen. Die Ehrfurcht vor Gott beinhaltet nämlich die Erkenntnis, ich habe nicht einmal das Recht, Gott Nein zu sagen. Wenn Gott mir klar sagt, ich soll etwas tun oder lassen, dann ist es nicht eben ein gut gemeinter Vorschlag, über den ich auch mal nachdenken könnte, sondern es ist eine Anweisung. Das ist etwas, was ich möglichst gleich auch umsetzen sollte. Ich mag ganz starke Erlebnisse mit Gott haben. Ich kann weinend in der Anbetung auf die Knie gehen. Ich kann prophetische Eindrücke haben und Leute sind ganz beeindruckt. Aber wenn ich Gott und seinem Wort im Alltag nicht gehorche, dann ist etwas an meiner Ehrfurcht vor Gott etwas noch, sagen wir, unterentwickelt. Schließlich sagte Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sollt ihr sie erkennen? Jetzt brauche ich nochmal hier mein Bibelwort. Mein Teil hier funktioniert nicht. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nun, ich gebe es zu, ich habe im Garten überhaupt keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt ein Bild von einem Baum im Winter. Genau. Wenn also jemand mir so einen Baum zeigen würde im Winter und mich fragen würde, was für ein Baum ist das? Tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Aber nächstes Bild bitte. Wenn ich so etwas sehe, kann auch ich, ahnungslose Gärtner, sagen, das wird wohl ein Apfelbaum sein. Es ist wirklich nicht so schwierig. An ihren Früchten, sagt Jesus, werdet ihr sie erkennen. Und ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott wird auch Frucht bringen, sodass Leute uns erkennen können als Menschen, die Gott über alles lieben. Menschen, die auch vor Gott in Ehrfurcht leben. Ich gebe zu, dass es nicht immer einfach ist, ganz klar zu erkennen, was Gott in einer komplizierten Situation will. Aber davon ist hier nicht die Rede, sondern wir reden von einfachen Sachen, die Gott uns sehr klar gezeigt hat, vor allem in der Bibel. Und da gebietet mir die Ehrfurcht vor Gott, das auch umzusetzen. Ganz gleich, ob ich das so einsehe oder nicht. Ganz gleich, ob ich das Gefühl habe, dass es mir etwas bringt oder nicht. Und da wir hier von der Praxis reden wollen, möchte ich ein paar Beispiele aus meinen 37 Jahren Erfahrung als Pastor in vier verschiedenen Gemeinden auch nennen. Auch Gespräche mit Pastoren aus anderen Gemeinden haben mir das auch bestätigt. Es gibt nach meiner Erfahrung drei Bereiche in den Gemeinden, wo es scheinbar am häufigsten an der Ehrfurcht vor Gott einfach ein bisschen hapert. Das ist der Gottesdienstbesuch, der Zehnte und auch die Sexualität. Aber jetzt eure Aufmerksamkeit. Sehr gut. Okay. Und ich möchte heute zu jedem Punkt einfach eine einzige Bibelstelle zeigen, aber dann einfach einiges aus meinem Leben erzählen. Das ist für euch vielleicht interessanter. Nehmen wir zuerst den Gottesdienstbesuch. Okay, wir brauchen hier die Bibelstelle. Hebräer 10, 25, das kennt ihr vielleicht schon auswendig. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Das hatten sie wohl also schon damals. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und ich habe mich Oktober 1975 für Jesus entschieden. Und der Mann, der mich zu Jesus führte, der sagte dann anschließend etwas davon, dass wir am Sonntag in seine Kirche gehen konnten. Mein erster Gedanke war, ach nein, jetzt bist du Christ, jetzt musst du in die Kirche gehen. Ich hatte auch meine negativen Erfahrungen, negative Vorstellungen von Kirche und Gottesdienst. Und doch wusste ich irgendwie, das gehört dazu. Ich hatte schon gesehen, wie ein Leben ohne Gott aussieht. Ich war 23 Jahre alt und das gefiel mir gar nicht. Und jetzt wollte ich einfach sehen, wie ein Leben mit Gott wirklich aussieht und ich wusste es. Das gehört dazu. Du gehst jetzt in die Kirche. Und ich ging mit ihm am Sonntag in seine Gemeinde und der Gottesdienst war auch schlecht. Und trotzdem, ich wusste, das gehört dazu. Also habe ich einfach weitergesucht und sehr bald eine sehr gute Gemeinde in Kalifornien gefunden, wo ich auch jahrelang geblieben und im Glauben gewachsen bin. Also ging ich nicht, weil irgendeiner mit dem Zeigefinger gesagt hätte, du musst in die Kirche gehen, sondern weil mir bewusst geworden war, ich war vorher auf dem Weg in die echte, ewige Hölle und jetzt bin ich auf dem Weg in den echten, ewigen Himmel. Gott hat einen fürchterlichen Preis bezahlt, nämlich das Blut seines Sohnes, um mir dieses Geschenk zu machen. Und ich konnte nur denken, diesen Gott will ich kennenlernen, so gut ich es nur kann. Und deshalb gehe ich seitdem jeden Sonntag in einen Gottesdienst. Auch wenn Denise und ich im Urlaub sind oder auf Reisen, wie letzten Sonntag, wir suchen immer irgendwo einen Gottesdienst auf. Und diese paar Stunden in der Woche gehören einfach Gott. Dabei spielt es für uns gar keine Rolle, wie wir uns gerade fühlen, wie das Wetter ist, ob wir das Gefühl haben, der Gottesdienst wird uns viel bringen oder nicht. Wir gehen, weil wir Gott lieben, weil wir in der Ehrfurcht vor ihm leben wollen. Und es geht uns ausgesprochen gut dabei. Wir fühlen uns in keiner Weise irgendwie bedrängt, beschnitten, eingeengt oder sonst etwas. Wir lieben Gott, weil seine Liebe zu uns einfach umgehauen hat. Und der Gottesdienstbesuch ist für uns einfach ein Ausdruck dieser Liebe. Und dabei wird noch unser eigener Glaube gestärkt. Wir haben es einfach gut. Kleine Anmerkung. Natürlich wissen wir alle, wie die Corona-Krise jetzt alles auf den Kopf gestellt hat. Und es ist gut, dass wir zum Beispiel den Livestream machen können, für alle, die nicht zum Gottesdienst kommen können. Aber das ist nicht annähernd das Gleiche, wie einfach hier im Haus Gottes zu sein, gemeinsam mit den anderen Gott zu loben, anderen neu zu begegnen, auch mit Maske. Also sobald es nur ging, wollte ich wieder hier sein, vor Ort. Und für alle, die zu Hause zuschauen, ich möchte das euch auch einfach ans Herz legen. Seid dabei, wenn es nur geht. Zweite, sagen wir, Problemzone für manche ist die Sexualität. Wieder meine Bibelstelle, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Das ging mir natürlich ähnlich. Ich war ja Rockmusiker, hatte mich bekehrt. Es waren die 70er Jahre. Ich hatte schon reichlich Gelegenheit gehabt, mit jungen Frauen ins Bett zu gehen. Und ich habe davon auch Gebrauch gemacht. Aber etwa eine Woche nach meiner Bekehrung suchte ich einen alten Freund auf, der war früher bei mir Nachbar gewesen. Der war auch inzwischen Christ geworden, arbeitete bei Campus für Christus. Und ich fragte ihn, ich sagte, hey Don, wie ist das eigentlich, wenn ich und ein Mädchen zusammen ins Bett gehen wollen? Wir tun ja niemandem was, dürfen wir das? Und er schaute mir einfach sehr direkt in die Augen und sagte einfach, nein. Und ich habe geschluckt. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also bis zur Ehe auf den Sex zu verzichten? Aber ich hatte schon genug Jahre völlig ohne Gott gelebt und nun hatte ich mich einfach entschlossen, ich will mit Gott leben, ganz konsequent und schauen, was dabei rauskommt. Ich will es wenigstens versuchen. Und ich musste nicht erstmal 20 Bibelstellen sehen, um zu glauben, dass Sex nur in die Ehe gehört. Das hatte ich schon geahnt, bevor ich Christ wurde. Also ich habe die 7 Jahre, bis ich Denise heiratete, auf den Sex verzichtet. Und es war nicht einfach, das gebe ich immer zu, aber es war auch gar nicht so unmöglich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das sexuelle Bedürfnis war ja noch da, das war gut so, aber die Kraft des Heiligen Geistes war auch da. Und es war überhaupt nicht dieser große Krampf, den ich befürchtet hatte. Also ich glaube, das hat auch viel mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun. Zu meinen, ich wusste, Gott liebt mich. Also muss sein Wille für mich auch gut sein, auch wenn ich das noch nicht verstehen kann. Und zweitens, ich wusste auch, dass Gott niemals das Unmögliche von mir erwartet. Also wenn er will, dass ich etwas tue oder lasse, dann gibt er mir auch irgendwie die Kraft, um das auch umzusetzen. Es heißt ja auch im Philipperbrief, wenn das jetzt funktioniert, doch es ist Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und als ich mich also auch in diesem Single-Dasein, in diesem Verzicht übte, auch Gott und die Bibel besser kennenlernte, so habe ich immer mehr die guten Gründe verstanden, warum der Sex nur in die Ehe gehört. Und ich war so dankbar, von diesem alten, sogenannten freien Leben tatsächlich befreit zu sein. Ähnlich ging es mir mit dem Zehnten. Jetzt brauchen wir die nächste Bibelstelle, Malachi 3, Vers 10. Das kennt ihr sicherlich alle schon. Malachi 3, Vers 10. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und in meinem ersten Jahr als Christ lebte ich in einer Art Jüngerschaftsschule und hatte kein eigenes Einkommen eigentlich. Als ich aber da auszog, arbeitete ich in einer Elektronikfabrik und ich hatte mein eigenes Einkommen, über das ich auch verfügen konnte. Und ich hatte schon in der Jüngerschaftsschule von dem Zehnten gehört, nämlich, dass wir Gott den zehnten Teil, also 10% unseres Einkommens, geben dürfen und er wird das mächtig segnen. Nun, das war kein Gesetz, es ist immer noch kein Gesetz. Mein ewiges Leben in Jesus Christus ist nicht davon abhängig. Ich habe schon gelesen im Alten Testament, dass Gott sagte, dieser zehnte Teil gehört mir. Er sieht das als Raub und Betrug an, wenn Leute ihm das vorenthalten. Ich wusste, das gilt mir alles nicht. Gott ist mir nicht böse. Aber ich habe gesehen, wie Gott das damals segnen wollte. Und ich dachte, wenn er das damals gesegnet hat, warum soll er das heute nicht segnen? Der scheint das gut zu finden. Der findet das wohl eine gute Idee. Also, ich habe natürlich auch ein bisschen geschluckt. 10%, das sind nicht nur ein paar Münzen in den Klingelbeutel. Das waren schon ein paar Dollar. Aber ich habe gedacht, wenn Gott das gut findet, dann will ich es tun. Und seitdem gebe ich Gott 10% meines Einkommens. Immer. Vom Brutto. Als wir unser erstes Haus in Hamm bauten, war die Finanzierung ziemlich knapp. Aber Denise und ich wussten, wenn wir nicht beides schaffen können, Gott den Zehnten zu geben und auch zu bauen, dann bauen wir einfach nicht. Gott steht an erster Stelle. Und Gott hat doch viele gesegnet und wir konnten doch bauen. Einige Jahre später hat es bei uns im Haus gebrannt. Im Wäschekeller. Der Rauch zog durchs ganze Haus. Wir mussten sogar ausziehen, bis das Haus wieder bewohnbar war. Und wir hatten keine Hausratsversicherung, weil ich kein großer Freund von Versicherungen bin. Und die Leute sagten, oh nein, jetzt seid ihr ruiniert. Von wegen. Die Wohngebäudeversicherung hat dermaßen gut mit uns abgerechnet, dass wir am Ende in dem komplett neu renovierten Haus noch neue Gardinen, viele neue Möbel kaufen konnten. Und wir haben von dem ganzen Versicherungsgeld Gott den Zehnten gegeben. Das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und so haben wir immer wieder erlebt, ja, wie Gott auf ungewöhnliche Weise segnen und für uns sorgen kann. Und wir erleben auch, dass es sich lohnt, Gottes Wege zu gehen, auch den Zehnten zu geben. Das sind einige der guten Früchte einer Ehrfurcht vor Gott. Aber ich habe noch zwei wichtige Gedanken, die ich mit uns teilen möchte. Vor allem die Liebe tut mehr als die Ehrfurcht. Diese Dinge, die ich genannt habe, die tue ich schon aus der Ehrfurcht vor Gott. Aber ich tue sie vor allem, weil ich, wie gesagt, von dieser umwerfenden Liebe Gottes zu mir überwältigt bin. Die Ehrfurcht sagt, Gott will das, deshalb tue ich das, weil Gott Gott ist. Und das ist gut so. Aber die Liebe sagt, das könnte Gott eine Freude machen. Also, ich mache das auch. Und zwar gerne. Okay, jetzt brauchen wir wieder ein Bild hier. Eine Putzfrau, sie wird, oder auch eine Köchin, sie wird vieles für den Arbeitgeber tun. Sie wird in allen Punkten versuchen, seinen Willen zu tun, weil sie einen Respekt, eine gewisse Ehrfurcht vor ihm hat. Das nächste Bild aber, die verliebte Ehefrau wird noch viel mehr tun. Sie wird sich Dinge einfallen lassen, um ihrem Mann eine Freude zu machen, weil sie ihn liebt, weil sie sich von ihm geliebt weiß. Deshalb, also die Ehrfurcht, wie wir anfangs gehört haben, ist nur der Anfang. Es ist der Beginn der Weisheit und Erkenntnis. Aber wer Gott wirklich liebt, wird noch viel mehr tun, und zwar gerne, mit Freude. Letzter Gedanke noch. Die Balance halten. Schon die Ehrfurcht vor Gott bewegt uns, dass wir in allen Dingen seinen Willen tun wollen, und das ist auch richtig so. Aber wie setzen wir das im Alltag, in dem Kleingeld des Alltags um? Wenn ich in jeder Kleinigkeit erstmal fragen müsste, Gott, willst du? Dann würde ich den ganzen Tag nur noch fragen. Und ich wäre auch immer noch unsicher, habe ich jetzt wirklich Gottes Willen erkannt oder nicht? Wirklich, in meinen ersten paar Monaten als Christen habe ich ernsthaft gedacht, ich sollte zu McDonald's gehen und Gott fragen, ob ich jetzt den Hamburger oder den Cheeseburger bestellen sollte. Kam nichts. Was mache ich jetzt? Wie kann ich also die Balance halten? Ich glaube, es gibt gewisse Grundsatzentscheidungen, die wir nur einmal treffen müssen, aber auch andere Bereiche, wo wir ein gesundes Maß finden müssen. Und da müssen wir immer wieder mal nachjustieren. Die Dinge, die ich vorher genannt habe, nämlich der regelmäßige Gottesdienstbesuch, die Sexualität und auch den Zehnten. Das sind Grundsatzentscheidungen. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, wenn ich nur irgendwie kann. Ich gebe Gott jeden Monat den vollen Zehnten. Ich gehe niemals mit irgendeiner Frau ins Bett, außer meiner eigenen Ehefrau. Punkt, fertig, aus. Keine Kompromisse, keine Ausnahmen. Die Entscheidung ist schon längst getroffen. Das ist einfach. Es gibt auch gewisse Grundsatzentscheidungen, die ich treffen kann, die mir helfen, andere Entscheidungen zu treffen, wo es nicht so einfach ist, wo die Dinge im Einzelfall verschieden sein können. Gerade den Grundsatz, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, das ist ein Grundsatz und ich habe mich entschieden, mich danach auszurichten. Aber das sagt mir nicht im Einzelfall, was ich tun muss. Deshalb kann ich bei schwierigen Entscheidungen einfach fragen, was ist das Liebevollste, was ich hier tun kann? Was drückt am meisten die Liebe zu Gott oder zu meinem Nächsten aus? Das hilft mir, das gibt mir Orientierung. Dann gibt es aber auch den Bereich, wie gesagt, wo wir einfach ein gesundes Maß finden müssen, wo die Bibel uns gar keine Vorschriften gibt. Zum Beispiel, wie viel darf ich essen? Oder wie teile ich meine Zeit ein zwischen Beruf und Familie und Gott und Gemeinde? Wie mache ich das? Hier gibt uns, wie gesagt, die Bibel keine konkreten Vorgaben, gewisse Leitplanken. Aber du darfst einfach ohne konkreten Anweisungen einfach im guten Gewissen, in Ehrfurcht vor Gott Entscheidungen treffen und dich freuen und ruhen in der Liebe Gottes. Er gibt dir viel Entscheidungsfreiheit da. Und das ist gut so. So kannst du wirklich in Ehrfurcht vor Gott leben, bei den dicken Sachen wirklich wissen, okay, da habe ich schon längst meine Entscheidung getroffen, das setze ich einfach um. In den vielen Sachen im Alltag einfach dich freuen, dass Gott dich so liebt und dich einfach entscheiden, wie du es für richtig findest. Und wenn du mittelfristig merkst, okay, dieser Weg bringt doch nicht so die beste Frucht, dann kannst du Kurskorrektur machen. Das wird dir mal gut gelingen, mal nicht so gut, aber du darfst dich einfach ruhen in der Liebe Gottes. Wir haben alle da auch unsere Kampfzonen. Meine persönliche Kampfzone ist ein bestimmtes Computerspiel, mit dem ich schon viel zu viel Zeit vergeudet habe. Aber ich denke, wir haben alle da gewisse Kampfzonen und das hilft uns auch, demütig zu bleiben, oder? Gut. Ich möchte kurz zusammenfassen und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir haben am Anfang gesehen, welche großen Segnungen Gott denen schenkt, die in Ehrfurcht vor ihm leben wollen. Das ist keine Angst, aber ein sehr großer Respekt. Und wenn diese Ehrfurcht vor Gott echt ist und nicht einfach ein Gefühl, dann wird sie auch Frucht bringen, wird sie auch unser Verhalten bestimmen. Wir tun, was Gott sagt, weil er Gott ist. Einige Bereiche, wo manche ihre Probleme haben, haben wir schon angesprochen, den regelmäßigen Gottesdienstbesuch, sexuell reinzuleben und auch den Zehnten zu geben. Grundsatzentscheidungen, die du eigentlich nur einmal treffen musst. In anderen Entscheidungen gibt Gott dir viel Spielraum, sodass du nicht immer grübeln musst, habe ich jetzt Gottes Willen erkannt oder nicht. Ich glaube persönlich für uns heute Morgen ist es besonders wichtig, die Dinge konkret anzugehen, wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Bist du zum Beispiel zu bequem oder zu unverbindlich in deinem Gottesdienstbesuch geworden? Bist du in sexuelle Sünde gefallen? Willst du Gott deinen Zehnten geben und seinen Segen über deine Finanzen erleben, aber du hast noch Fragen oder Zweifel? Oder vielleicht gibt es auch einen anderen Bereich in deinem Leben, wo du schon weißt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott sieht anders aus. Dann möchte ich dich herausfordern. Verlass diesen Saal heute nicht, bevor du nicht mit einem reifen Christen, einem Mitarbeiter aus der Gemeinde oder einem Pastor darüber gesprochen hast. Vielleicht müsst ihr euch zu einem Gesprächstermin verabreden, das ist kein Problem, das sind manchmal große Entscheidungen. Und wenn du zu Hause sitzt und zuschaust, ich möchte dir auch sagen, wenn Gott dich angesprochen hat, dann schreib bitte gleich eine E-Mail an die Gemeinde und bitte um ein Gespräch, nenne auch das Thema. Die Hauptsache ist, dass du etwas tust, dass du etwas in Bewegung bringst und nicht einfach sagst, ja, ich denke drüber nach. Wenn du positive Veränderungen in deinem Leben sehen willst, dann musst du auch anfangen, Dinge zu verändern. Gott die Chance zu geben, seinen Segen in deinem Leben freizusetzen. Und wenn ich mein letztes Bild noch sehen darf, du wirst vielleicht entdecken, dass es dir mehr Freude macht, eine Ehrfurcht vor Gott zu leben, als du gedacht hast. Herr, du weißt, was in jedem Herzen jetzt so steckt. Vielleicht sind da auch Schamgefühle da, weil wir merken, da ist etwas, was wirklich nicht so ist, wie es sein soll. Danke, Herr, dass wir uns vor dir nicht schämen brauchen, Herr, weil du alle Schmach, alle Scham, alle Schande am Kreuz getragen hast. Du verurteilst uns nicht, Herr, sondern du steckst die Hand aus. Du willst uns aufheben, nicht nur vergeben, sondern uns Kraft geben, um einfach anders zu leben. Danke dafür, Herr. Nur gib uns bitte den Mut, Herr, das mit anderen Menschen konkret anzusprechen. Und es nicht nur für uns alleine auszumachen, Herr. Gemeinsam sind wir stark, Herr. Wir können einander stärken auf dem Weg mit dir. Und ich bitte, Herr, dass du diesen Mut schenkst, dass heute wirklich viele Entscheidungen getroffen werden, in einer echten Ehrfurcht vor dir zu leben, in aller Konsequenz.